Die Proklamation heute Morgen stammt aus 1. Chronik 28,20. Diese sind die Anweisungen, die David Salomo zur Fertigstellung des Tempels gab. Sie stehen in der zweiten Person Einzahl, doch wir übertragen sie auf uns und proklamieren sie in der ersten Person Mehrzahl. Versteht ihr mich? Das ist eine der Wirkungsweisen der Proklamation. Sie macht das Wort Gottes persönlich. Wir sind stark und mutig und handeln. Wir fürchten uns nicht und sind nicht niedergeschlagen. Denn Gott, der Herr, unser Gott, wird mit uns sein. Er wird uns nicht aufgeben und uns nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Amen. Heute setzen wir unsere Betrachtung der sechs aufgeführten fundamentalen Lehren in Hebräer 6, 1 bis 2 fort. Die ersten drei haben wir bereits besprochen: die Buße von toten Werken, der Glaube an Gott und die Lehre von den Taufen. Im Zusammenhang mit der Lehre von den Taufen wies ich darauf hin, dass das Neue Testament drei unterschiedliche Taufen kennt. Die Taufe von Johannes dem Täufer, die christliche Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. In dieser Lehreinheit kommen wir zur vierten fundamentalen Lehre, zur Handauflegung. Die heutige Botschaft habe ich überschrieben: die Kraft Gottes übertragen. Viele von uns wundern sich vielleicht darüber, dass die Handauflegung zu den fundamentalen Lehren gerechnet wird, da in den meisten Gemeinden derzeit nicht viel darüber gesprochen wird. Doch wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, dass das absolut logisch ist. Sie muss zu den grundlegenden Lehren zählen, denn die Handauflegung oder die Übertragung der Kraft und Autorität Gottes geben dem Leib Christi Beständigkeit und Kontinuität. Kontinuität zwischen einem Senior und einem Junior in geistlicher Leiterschaft. Kontinuität zwischen einer Generation und der nächsten. Dieser Dienst der Handauflegung dient also in erster Linie dazu, die Kontinuität innerhalb des Leibes Christi zu gewährleisten. Manche erheben den Anspruch, diese Kontinuität seit der Zeit des Apostels Petrus bis heute beibehalten zu haben. Ich will diesen Anspruch an sich nicht bewerten, sondern nur darauf hinweisen, dass der Gedankengang, der dahinter steckt, durchaus logisch ist. Wir brauchen einfach eine Möglichkeit, dass Generationen und Dienste geistlich weiter bestehen können, und die Bibel gibt uns zu diesem Zweck eben die, wie ich sie nennen möchte, Anweisung der Handauflegung. Es ist schon interessant, dass die Handauflegung gleich im ersten Buch der Bibel auftaucht und sich durch die gesamte Geschichte des Volkes Gottes hindurch verfolgen lässt. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte des Volkes Gottes. Meiner Auffassung nach dient sie mehreren geistlichen Zwecken. Doch zunächst einmal möchte ich festhalten, dass es eine ganz natürliche menschliche Reaktion ist, jemanden die Hand aufzulegen. Eine Mutter, deren Baby Fieber hat, legt ohne lange darüber nachzudenken ihre Hand auf die Stirn des Kindes. Oder zwei Männer, die sich nach langer Zeit wiedersehen, legen sich so oder so die Hand auf die Schulter oder geben sich die Hand. Es entsteht auf jeden Fall ein Kontakt über die Hände. Es geschieht sehr häufig, dass Menschen über die Hände in Kontakt zueinander treten. In geistlicher Hinsicht dient die Handauflegung meines Erachtens bestimmten Zwecken. Zunächst einmal findet durch sie eine Übertragung statt. In der Bibel werden durch Handauflegung Segen, Autorität, Weisheit, der Heilige Geist, eine Geistesgabe oder ein geistlicher Dienst übertragen. Ich wiederhole, durch Handauflegung werden Segen, Autorität, Weisheit, der Heilige Geist, eine Geistesgabe oder ein geistlicher Dienst übertragen. Zweitens dient die Handauflegung der Beauftragung. Sie ist der biblische Weg, um jemanden zu einem bestimmten geistlichen Dienst innerhalb des Leibes Christi zu beauftragen. Sie verdeutlicht, dass man Gottes Entscheidung anerkennt. Wir müssen verstehen, dass im Leib Christi nichts durch Mehrheitsentscheid geregelt wird. Gott ist nicht an Wahlen und Mehrheitsentscheiden gebunden. In vielen Gemeinden werden Diakone oder Pastore oder andere Funktionsträger gewählt, doch das ist eigentlich nicht biblisch. Gott trifft die Entscheidungen. Jesus sagte zu seinen Aposteln, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das gilt meiner Meinung nach für jede berechtigte Funktion, jeden Dienst und jede Ernennung innerhalb der Gemeinde. Nicht der Mensch trifft die Wahl, sondern Gott, weil Jesus Christus das alles überragende Haupt für die Gemeinde ist, die sein Leib ist. Meines Erachtens haben Ernennungen, die nicht auf der Autorität Jesu basieren, keinerlei Gültigkeit. Ich glaube, dass die Ernennung nicht dem Zweck dient, eine Person zu etwas zu machen, sondern zu erkennen, was diese Person dem Ratschluss Gottes zufolge sein soll. Wenn ihr in einem Gemeindetreffen über Diakone diskutiert, sollte es nicht euer Anliegen sein, zu entscheiden, wen ihr gerne als Diakon hättet, sondern wen Gott sich als Diakon ausgesucht hat. Da steckt eine ganz andere Grundhaltung dahinter. In gewisser Hinsicht hat uns die Demokratie verdorben, die ja in der Bibel oder im Leib Christi nur sehr wenig Raum hat. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil das ein ziemlich kontroverses Thema ist und ich mich jetzt nicht mit Kontroversen aufhalten kann. Ich wiederhole, die Handauflegung erkennt also die Wahl Gottes an. Zweitens dient sie dazu, jemanden für eine bestimmte Aufgabe oder einen Dienst auszusondern. Drittens dient sie dazu, jemandem den Rücken zu stärken oder ihm Autorität zu geben. Viertens dient sie dazu, jemanden zuzurüsten, das heißt, ihm die geistliche Gabe oder Autorität zu übertragen oder was auch immer er braucht, um seine ihm von Gott gegebene Aufgabe zu erledigen. Ich wiederhole diese vier Punkte noch einmal, weil sie sehr wichtig sind. Die Handauflegung im Rahmen einer Beauftragung zeigt, dass man die Person, die Gott sich ausgesucht hat, anerkennt, aber nicht aus eigener Initiative ernennt. Sie dient dazu, diese Person für eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Dienst auszusondern. Sie dient dazu, einer Person mit Autorität den Rücken zu stärken. Und sie dient dazu, sie mit geistlicher Autorität und den Gaben zuzurüsten, die sie brauchen wird. Betrachten wir nun einige Beispiele zunächst aus dem Alten Testament. Wir lesen 1. Mose 48, und lesen von Vers 8 bis 19 eine sehr, sehr interessante Passage. Josef bringt seine zwei Söhne zu seinem Vater Jakob, der auch Israel heißt, um sie von ihm segnen zu lassen. Ich möchte hier kurz anmerken, dass der Segen eines Vaters oder Großvaters von seiner Bedeutung her gleich nach dem Segen Gottes kommt. Ich möchte euch allen, vor allem den Jüngeren unter euch raten, holt euch, soweit irgend möglich, den Segen eures Vaters für euer Tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Segen kommt gleich nach dem Segen Gottes. Ihr werdet sehen, welche immense Bedeutung die Bibel dem Segen eines Vaters beimisst. Wir lesen nun ab Vers 8. Als Israel, also Jakob, die Söhne Josefs sah, sagte er, wer sind diese? Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier, also in Ägypten, gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel, also Jakob, sprach zu Josef: Ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Wenn mich etwas zu Tränen rührt, dann die Treue Gottes. Nicht aus Kummer oder aus Trauer, aber wenn ich über die Treue Gottes nachdenke, kommen mir die Tränen. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Beachtet, welchen Respekt die Leute in der Bibel ihren Eltern oder überhaupt älteren Menschen entgegenbrachten. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Normalerweise hätte der Erstgeborene den größeren Segen bekommen, und er wurde mit der rechten Hand übertragen. Josef hatte es so arrangiert, dass Manasse der Ältere neben Jakobs rechter Hand stand. Doch Jakob legte vom Heiligen Geist geführt seine Hände über Kreuz und legte seine rechte Hand auf Ephraim und seine linke auf Manasse. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Ihr wisst, was da geschehen war? Jakob bezieht sich hier auf seine Begegnung mit dem Engel in Peniel. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Und auf ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Seht ihr, welche Bedeutung es hat, jemandem einen Namen zu übertragen? So viele dieser Dinge sind heutzutage aus der Mode gekommen, doch bei Gott sind sie nach wie vor hochaktuell. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird Israel segnen und sagen: Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Das ist eine sehr anschauliche Szene, oder nicht? Ihr seht, dass es hier ganz genau geht. Man verstand damals, dass der größere Segen durch die rechte Hand des Vaters übertragen wurde. Es stand den Menschen so real vor Augen, dass beim Segnen etwas ganz real übertragen wurde und dies nicht nur eine Formalität war. Das war nicht bloß eine Zeremonie, sondern ein lebendiger, realer Transfer im Leben der zwei jungen Männer Ephraim und Manasse, der tatsächlich über ihr weiteres Schicksal bestimmte. Wir dürfen aus diesem Grund die Bedeutung und Tragweite der Handauflegung, wenn sie unter der Führung des Heiligen Geistes geschieht, niemals unterschätzen. Als nächstes schlagen wir 4. Mose 27 auf. Mose sagt zum Herrn: Es sei an der Zeit, den Anführer zu ernennen, der sein Nachfolger sein soll. Mose wusste, dass er das verheißene Land nicht betreten würde, machte sich jedoch sehr, sehr große Sorgen um das Volk Gottes, nämlich Israel. Deshalb sagte er zum Herrn in 4. Mose 27, 15,
Well, we look at this.
Wir betrachten Vers 16. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein. Das ist meines Erachtens bezeichnend. Er ist der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches. Er ist der Gott, der den Geist jedes Menschen kennt. Er sieht ins Innerste des menschlichen Charakters. Der Herr, der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel können wir lesen, dass Schafe ohne einen Hirten sich in alle Winde zerstreuen und eine leichte Beute werden. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ich möchte euch einen Rat geben. Jeder von euch sollte einen Menschen als Hirten haben, der sorgfältig über eure Seele hütet, es sei denn, eure Lebensumstände sind sehr ungewöhnlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden in einem anderen Zusammenhang noch einmal darauf zu sprechen kommen. Wie reagierte der Herr? Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen und lege von deiner Autorität einen Teil auf ihn. Das gefällt mir. Nicht die ganze Autorität, denn Moses Autorität war einzigartig, sondern gib ihm einen guten Teil deiner Autorität, denn er wird sie brauchen. Und lege von deiner Autorität einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor den Priester Eleazar treten, und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl, auf Josuas Befehl, sollen sie ausziehen, und auf dessen Befehl sollen sie einziehen, er und alle Söhne Israel mit ihm, ja die ganze Gemeinde. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Seht ihr, die ganze Gemeinde musste zusehen, wie Autorität von Mose, jenem Mann, dem sie seit 40 Jahren nachfolgten, auf dessen Nachfolger übertragen wurde. Das war ein lebenswichtiger Transfer zum Wohle des Volkes Gottes. Dieser Vorgang war keine bloße Zeremonie. Es geschah tatsächlich etwas mit Josua. In 5. Mose 34 finden wir hierzu einen interessanten Kommentar. 5. Mose 34 und Vers 9. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Seht ihr, was er durch die Handauflegung empfangen hatte? Er hatte den Geist der Weisheit empfangen. Es war also nicht nur eine Formalität gewesen, nicht nur eine Zeremonie, sondern eine echte Übertragung. Beschäftigen wir uns nun mit einem anderen Beispiel aus dem Alten Testament. In 2. Könige 13 lesen wir die Schlussszene im Dienst des Elisa. Im Grunde war es doch nicht die Schlussszene, denn ihr wisst, was geschah. Elisa starb und wurde beerdigt. Anschließend zog eine Räuberschar plündernd durch Israel, weshalb man einen Toten, den man soeben beerdigen wollte, nur mehr schnell in Elisas Grab werfen und fliehen konnte. Der Tote berührte die Gebeine Elisas und wurde wieder lebendig. Das ist doch was, oder nicht? Wie herrlich, dass die Kraft Gottes auf so viele sonderbare Wege übertragen werden kann. Lesen wir nun ab 2. Könige 13, 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Wer würde so etwas erwarten? Er starb an einer Krankheit. Und dennoch waren seine Knochen derart geladen mit der Kraft Gottes, dass ein Toter, der mit ihnen in Berührung kam, wieder lebendig wurde. Das kann man nicht erklären. Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann. Ich möchte euch nur kurz von einem Erlebnis berichten, weil ich genug davon habe, dass die Menschen immer versuchen, alles, was Gott tut, zu erklären. Vor einigen Jahren dienten Ruth und ich in einer Gemeinde der Assemblies of God. Der Assistenzpastor, ein junger Mann, hatte Squash gespielt und sich dabei seinen Arm viermal gebrochen. Er kam zu uns und wollte für sich beten lassen. Ich sagte, ich weiß, dass sich das eigenartig anhört, aber ich werde mal deine Beine genauer betrachten, denn Gott hat mir gezeigt, dass ich das tun soll. Wenn deine Beine ungleich lang sind, wird der kürzere herauswachsen und du wirst wissen, dass Gott dich angerührt hat. Dann sagte ich, du musst Gott unbedingt dafür danken. Wisst ihr, wenn Menschen eine echte Not haben, tun sie alle möglichen eigenartigen Dinge, die sie sonst nie tun würden. Deshalb ließ der Mann diese Prozedur über sich ergehen. Ich hielt sein Bein und es wurde länger. Ich wusste, dass Gott ihn angerührt hatte. Nachher ging er zum Arzt und ließ sich röntgen. Und das ist der Punkt, den ich nicht erklären kann. Sein Arm hatte 4 Bruchstellen gehabt. 3 waren vollkommen verheilt. Die 4. immer noch da. Der Pastor bat mich um eine Erklärung. Ich kann es nicht erklären. Ich könnte sagen, er hatte nur 75% Glauben. Doch das wäre keine sehr schlüssige Erklärung. Ich habe genug davon, dass manche Menschen immer ganz genau wissen, was Gott getan hat und immer alles erklären können. Es gibt viele Dinge, die Gott tut und die ich nicht erklären kann. Ich habe überhaupt kein Problem damit, zu sagen, dass das Gottes Sache ist. Gut, weiter mit unserer Geschichte. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, Wagen Israels und seine Pferde. Elisa hatte genau dasselbe zu Elia gesagt, als dieser im feurigen Wagen in den Himmel auffuhr. In diesem Ausspruch steckt eine Botschaft an jeden von uns. Ein Mensch, der Gott wirklich kennt, kann eine ganze Nation verteidigen. Er kann stärker sein als eine Armee. Und Joasch, kein ausgesprochenen gottesfürchtiger König, erkannte, welche Bedeutung Elisa für sein Volk hatte. Da sagte Elisa zu ihm, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er, der König, ihn und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte, öffne das Fenster nach Osten, das heißt in die Richtung der feindlichen Syrer. Und er öffnete es und Elisa sagte, schieß, und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Syrien. Du wirst die Syrer bei Afek schlagen bis zur Vernichtung. Anschließend schlägt Joasch mit den Pfeilen 3-mal auf die Erde und besiegt später die Syrer 3-mal. Elisa war sehr zornig auf ihn, weil er öfter auf die Erde hätte schlagen sollen. Ich will jedoch auf Folgendes hinaus. Die ganze Aktion zeigte dadurch Wirkung, dass Elisa seine Hände auf die Hände des Königs legte, als dieser den Bogen spannte. Auch hier spielen sich Dinge in der unsichtbaren Welt ab und es wird deutlich, dass etwas sehr Reales geschehen kann, wenn ein Mensch einem anderen die Hände auflegt. Gehen wir nun weiter zum Neuen Testament und überlegen uns, welchen Sinn die Handauflegung im Neuen Testament hat. Zunächst einmal dient sie der Krankenheilung. Jesus sagte in Markus 16,16, als er seine Jünger beauftragte, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und das 5. Zeichen lautete, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Mit anderen Worten, die Handauflegung war eine Möglichkeit, einem Kranken die Heilung Gottes zu bringen. In Jakobus 5, finden wir eine weitere Anweisung in Versen 14 und 15. Ist jemand krank unter euch Gläubigen? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das ist eine ganz ähnliche Stelle. Die Ältesten sollen über ihn beten, ihm die Hände auflegen und außerdem noch mit Öl salben. Und sicherlich wisst ihr alle, dass Öl immer ein Sinnbild für den Heiligen Geist ist. Das Öl ist somit nicht nur für die Heilung verantwortlich, sondern symbolisiert die Tatsache, dass durch diese Zeremonie der Heilige Geist im Körper des Kranken freigesetzt wird. Nun hätte ich eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Handauflegung und einer Handauflegung in Verbindung mit einer Salbung? Ich vermute, das ist jedoch nur eine These, dass die Handauflegung ohne Salbung für Leute war, die nicht Teil der Gemeinde waren. Für Gemeindemitglieder sah die Anweisung Handauflegung und Salbung mit Öl vor. Wiederum möchte ich darauf hinweisen, dass das Neue Testament davon ausgeht, dass jeder Gläubige in der Regel einer Gemeinde angehört, denn es heißt ja, ist jemand krank unter euch, Gläubigen, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Wenn du nun an diesem Sonntag in die eine Gemeinde und am nächsten in die andere gehst, welche Ältesten willst du dann rufen? Und wenn du keine Ältesten rufen kannst, was tust du dann, wenn du krank bist? Mit anderen Worten, das Neue Testament geht mit bestimmten Ausnahmen davon aus, dass ein Gläubiger Teil einer Gemeinde ist, der seiner Leiterschaft bekannt ist, diese Leiterschaft anerkennt und dem der Gebetsdienst der Leiterschaft zur Verfügung steht. Ich möchte in dem Zusammenhang noch etwas anderes erwähnen, das eigentlich nicht zum Thema gehört. In Offenbarung 2 und 3 finden wir 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden, nur an die Gemeinden. Jeder, der keiner Gemeinde angehörte, bekam auch das Sendschreiben nicht. Ich spüre, dass Gott dies besonders hervorheben möchte. Ich habe den Eindruck, dass einige von euch wie Bergziegen sind, fernab der Herde und ohne Hirten. Das ist gefährlich. Ja, es ist demütigend, sich menschliche Autorität zu unterstellen. Doch Gott segnet die Demütigen und widersteht den Hochmütigen. Ihr müsst euch also entscheiden. Nun, es gibt Ausnahmen. Es gibt Situationen, in denen dies nicht gilt. Doch sei keine Ausnahme, wenn du Teil der Regel sein solltest. Als nächstes diente die Handauflegung dazu, jemandem die Gabe des Heiligen Geistes zu übertragen. In Apostelgeschichte 8 lesen wir zunächst, wie Philippus in eine Stadt Samarias ging und Christus predigte. Seine Predigt wurde durch Zeichen und Wunder bestätigt, und alle Bewohner der Stadt, die glaubten, wurden getauft. Somit waren sie errettet, denn Jesus sagte, ja, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Doch die Apostel waren noch nicht zufrieden. Sie wussten, dass noch etwas fehlte. Deshalb heißt es in Apostelgeschichte 8, 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das ist, wie gestern bereits erwähnt, wiederum ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es durchaus möglich ist, errettet zu sein, ohne in diesem Sinn den Heiligen Geist empfangen zu haben. Hier steht, der Heilige Geist würde herabfallen. Das ist dieses besagte Eintauchen wie unter den Niagarafällen. In Vers 17 heißt es, dann legten sie, die Apostel, ihnen die Hände auf und sie, die Gläubigen, empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon der Zauberer sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht. Seht ihr, Hier heißt es, der Geist sei durch das Auflegen der Hände der Apostel gegeben worden. Im nächsten Kapitel lesen wir, wie Saulus nach seiner Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus 40 Tage blind in einem Haus in Damaskus zubrachte und fastete. Hananias, ein einfacher Jünger, kein Apostel, kein Prophet, sondern ein einfacher Jünger, bekam vom Herrn die Anweisung, in dieses Haus zu gehen, Saulus die Hände aufzulegen und für ihn zu beten. Er legte ihm die Hände auf und Saulus konnte wieder sehen. Er empfing den Heiligen Geist und wurde getauft. Die Handauflegung ist also keine Spezialaufgabe für Leute mit einem besonderen Dienst. Im Kontext des göttlichen Willens kann jede Person die Führung bekommen, jemandem die Hände aufzulegen. Ich muss zwar sehr auf die Zeit achten, doch vor der Veranstaltung erinnerte mich Ruth an eine recht ungewöhnliche Geschichte. Wir waren in Kona auf Hawaii und ich wollte mich von einer schweren Krankheit erholen. Wir gingen spazieren, als ein Mann auf uns zulief und sagte, bitte beten Sie für mich, ich bin krank. Ich fragte, was haben Sie? Er war Elektriker und hatte einen gewaltigen Stromschlag bekommen. Seine Schultern waren gelähmt und er konnte seine Hände nicht höher als so heben. Ich wollte eigentlich nicht recht, doch der Mann war sehr hartnäckig. Wir blieben also mitten auf dem Gehsteig vor einem Restaurant stehen und beteten. Ruth legte ihre Hände auf seine Schultern. Am nächsten Tag hob er bei einer Andacht von Jugend mit einer Mission seine Hände ganz nach oben. Er hatte durch die Handauflegung ein Wunder erlebt. Später besuchte er uns, als wir in Arizona dienten, und erzählte uns, er hätte sich vom Arzt überprüfen lassen. Der Arzt sagte, ich habe Ihre Schultern untersucht. Es ist eigentlich völlig unmöglich, dass Sie Ihre Arme je wieder über den Kopf heben können. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, was Handauflegung alles bewirken kann. Gehen wir noch einmal nach Ephesus. Wir lasen diese Passage bereits in einem anderen Zusammenhang. Paulus fand dort einige Jünger vor, die Jünger von Johannes dem Täufer. Er erklärte ihnen das Evangelium. Sie ließen sich auf den Namen Jesu taufen und nachdem Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, redeten sie in Zungen und weissagten. Die Handauflegung ist also eine sehr biblische Möglichkeit, die Kraft des Heiligen Geistes zu übertragen. Wir finden dafür 5 zentrale Beispiele im Neuen Testament. In 2 Fällen, an Pfingsten und im Hause des Cornelius, war die Geisterfüllung ein souveränes Wirken Gottes. In den anderen 3 Fällen, in Samaria, bei Saulus von Tarsus, und in Ephesus wurde der Geist durch Handauflegung übertragen. Entscheidend ist also, wie Gott es führt.